einer Stadt, wo der Winter so dermaßen lange dauert wie in Jekaterinburg, vergisst man irgendwann, wie die Stadt aussah ohne Schnee. Man kann sich auch zusehends weniger vorstellen, dass die Bäume irgendwann wieder Blätter tragen werden. Dass Leute in T-Shirts durch die Stadt laufen und nicht nur Pelzmantel umhüllt und hastig auf dem schnellsten Weg ins Warme. Und dass diese Schneemassen auch wieder tauen werden, irgendwann. Ich habe überwintert in Jekaterinburg und jeder warme Tag ist ein Geschenk. Der Schnee lag noch bis in den April hinein. Matsch und Dreck hielten sich lange, es blieb kühl und selbst jetzt sind die Nächte noch frostig. Und draußen allerhöchstens Pulliwetter. Die Leute sagen, dass der Frühling so tranig beginne, das sei selbst hier selten. Immerhin die Bäume tragen mittlerweile wieder Blätter. Aus meinem Wohnheimfenster im 14. Stock kann ich auf die endlose Taiga schauen, die sich hinter den letzten Häuserriegeln ausbreitet. Andere wiederum sagen, das Überwintern läge noch nicht hinter uns. Sie meinen damit nicht das tatsächliche Stadtwetter, sondern die politische Lage, in der Russland zurzeit feststeckt. Der Krieg hat in etliche Leben massiv eingegriffen. Und wenn er sie nicht sogar ausgelöscht hat, so doch wenigstens gehörig umgekrempelt. Das schließt auch mich ein. Von den direkten Folgen bleibe ich verschont. Ja, mehr noch. Mariupol, Odessa oder Donetsk sind von Jekaterinburg weiter entfernt als von Berlin. Indirekte Folgen spürte ich jedoch pausenlos. Thorsten war weg, mein österreichischer Mitbewohner. Noch Ende Februar hatte man ihm von deutscher Seite aus mitgeteilt, die akademische Zusammenarbeit mit Russland sei bis auf Weiteres eingestellt. Für Thorsten, der in Russland promovierte, bedeutete diese Wendung, dass seine Promotion in Europa und den USA nicht mehr anerkannt werden würde. Auf einen Schlag hatte er keinen Grund mehr zu bleiben. Überdies machten ihm seine Verwandten Druck. Hektisch und etwas überrumpelt verabschiedete ich mich von meinem herzlichen Mitbewohner, den ich nach 6 Monaten gemeinsamen Wohnens doch zu schätzen gelernt hatte. Sein Taxi fuhr vor, ein gedrungener Mann mit einer Batterie Goldzähne im Mund, griff sich Thorstens übergroße Reisetasche und verlud sie ächzend auf dem Rücksitz. Die nächsten 9 Stunden würde der Mann Thorsten nach Ijewsk kutschieren, in die 500 Kilometer entfernte Stadt, in der ich Maxim besucht hatte, und die Thorsten wegen irgendwelcher historischen Stätten ebenfalls besuchen wollte. Direkte Rückflüge nach Deutschland gab es ja keine mehr. Die Verbindungen, die noch existierten, waren irrsinnig teuer und beschrieben absurde Pirouetten auf der Weltkarte. Mal ein Beispiel, wie man jetzt noch auf dem Luftweg nach Deutschland gelangte. Jekaterinburg-Moskau, von dort in die tschetschenische Hauptstadt Grosny mit komfortablen 21 Stunden Umsteigezeit. Von dort weiter in die armenische Hauptstadt Jerewan. Weiter nach Kairo und von dort endlich nach Berlin. 1600 Euro für ein Ticket wegen der enormen Nachfrage zurzeit. Daher hatte er sich für den Landweg entschieden, bis nach Petersburg und von dort bis Narva über die estnische Grenze. Nur hatte er noch Unsummen Rubel auf seiner russischen Geldkarte und wusste nicht, was er damit noch machen sollte. Die russische Regierung hatte den Umtausch in Fremdwährung gestoppt, eine Maßnahme, um den massiv abstürzenden Rubel zu stabilisieren. Thorsten sah sich gezwungen, das restliche Geld zu verprassen und schmiss mit Rubeln nur so um sich. Dazu gehörte eine Taxifahrt nach St. Petersburg über Ijewsk und Kasan. Das muss man sich mal vorstellen, 2500 Kilometer mit dem Taxi. Thorsten hatte durch seine zahlreichen Kaufräusche allerlei Krempel im Zimmer zurückgelassen, den er nicht nach Deutschland schleppen konnte. Dutzende klobige Sammelbände von Heidegger, Proust und Nietzsche, Corona-Masken mit etwas prollig aufgenähten Goldborten und kiloweise Proteinpulver, was er sich täglich zum Fitnesstraining einverleibt hatte. Mindestens 1 Dutzend Sorten. Himbeer, Walnuss, Schokoladengeschmack. Ich stellte die angebrochenen Großpackungen ins Internet und verkloppte sie auf Avito, dem russischen eBay-Kleinanzeigen. Doch sie verkauften sich mäßig. Und der aufgepumpten Kundschaft, die gelegentlich zum Wohnheim kam und eine Büchse kaufte, war die Verachtung anzusehen, wenn sie mich schmalen Hänfling mit der Proteinpackung am Eingang lehnen sahen. Wie einer, der das Pumpen angefangen, aber statt Beharrlichkeit und Willenskraft auf diese teuren Muskelaufbauproteine zu setzen versucht hatte, augenscheinlich ohne Erfolg. Ich schmunzelte. Wie hätten sie erahnen können, warum ich diese chlorgelben Pülverchen wirklich verkaufte? Seitdem lebe ich allein, Ein Luxus natürlich, zumal wenn ich die beiden Kasachen im Nebenzimmer streiten höre, die sich mal wieder wegen Kleinigkeiten in der Wolle haben. Eine weitere Kriegsfolge für mich ist, dass ich die Schlüssel zu einer noblen Stadtwohnung im Zentrum an der Hand habe, wenn auch nur vorübergehend. Thorsten hatte just einen Tag vor Kriegsbeginn entschieden, mal 3 Wochen nicht im Wohnheim zu wohnen, wegen seiner Arbeit und vieler Zoom-Konferenzen. So hat er ein nobles 3-Zimmer-Apartment angemietet. Dann kam der Krieg und seine hektische Abreise. Die Vermieterin hatte erklärt, eine teilweise Stornierung wäre gänzlich ausgeschlossen. Also übergab Thorsten mir in Ermangelung besserer Möglichkeiten die Schlüssel. Ich freute mich diebisch, schrieb gleich abends einem Haufen Freunde, um sie in das neue Apartment einzuladen. Ich schwebte in einem seltsamen Vakuum. Noch waren für mich kaum Folgen spürbar. Der Medienrummel drang nur teilweise zu mir vor, die schiere Tragweite war mir noch nicht klar. Außerdem waren noch Ferien. Die nächsten 2 Wochen vergingen äußerst heiter. Ich pendelte zwischen Wohnheim und Apartment auf der Bilinskower hin und her, planierte durch das mondäne Innenstadtviertel, von rückständigen, grauwändigen Plattenbauten keine Spur. Dafür 20-geschossige, modern entworfene Neubauten, nachts elegant illuminiert, tags umschwärmt von Neureichen in den 30ern und aufgebrezelten Müttern, die über die frisch gekehrten Bürgersteige stöckelten. Mit kleinen Kindern an der Hand, die wie kleine, verkleidete Erwachsene aussahen. 4-jährige Mädchen mit kirschrot lackierten Nägeln und kleine Jungs mit weiß besohlten Sneakern. Im Wechsel war bei mir Ruhetag und Partytag. Ivan, Irina, mein Kommilitone aus Ecuador, Johnny, Dasha und Nastja von der Biennale, Sabina und Sonja aus der Uni. Und kam des Abends, wir versammelten uns in der Küche, tranken Wein und schenkten uns das Bier aus riesigen Flaschen in die Gläser. Meine Gäste brachten wiederum Freunde mit, etwa den Kasachen Sinch oder Darina, eine Freundin von Sabina, die ich noch nicht kannte und die internationale Beziehung studierte. Diplomatin hatte sie werden wollen, sagte sie zwischen 2 tiefen Zügen an ihrer langen, schmalen Vogue-Zigarette, die sie zwischen 2 frisch manikürten, sonnengelben Fingernägeln hielt. Schöner Mist, ausgerechnet internationale Beziehung und dann dieser Krieg. Was das mit ihrer Zukunft mache, sie wolle gar nicht drüber nachdenken. Sie blies den Qualm gedankenverloren in den hell erleuchteten Nachthimmel. Wahrscheinlich sollte man auswandern. Aber wohin? Und sie erzählte von einem Freund, dessen großer Lebenstraum die USA waren und der schon seit Jahren an der Green Card Lotterie teilnahm. Allerdings stets vergeblich. Einige Monate zuvor hatte er sich ein Herz gefasst, war als Tourist nach Mexiko geflogen und hatte sich mit einigen jungen Männern aus Honduras gemeinsam nach Norden durchschlagen wollen, über die Grenze. Der mexikanische Grenzschutz habe sich das Grüppchen aber geschnappt und vorläufig eingesperrt. Seit gut 3 Monaten saß ihr Kumpel nun in einem Gefängnis in Nordmexiko. So weit würde ich dann auch nicht gehen, endete sie und drückte die nur halb gerauchte Zigarette im Aschenbecher aus. Als uns der Wodka ausgegangen war, telefonierten wir eigens einen Lieferdienst heran, der uns noch 2 weitere Flaschen brachte. Neil, Ivan und ich machten ein ums andere Mal die Gläser voll. Hörten laut Musik und im riesigen Schlafzimmer lagen die Leute verstreut und pennten. Wenn jemand auf die Situation in der Ukraine zu sprechen kam, dann wurde zügig das Thema gewechselt. Wir hatten Angst, jeder auf unsere Weise. Wir wussten nicht, was kommen würde. Новый день проснется, слышишь, сердце бьется с моим в унисон. Я хочу увидеть, я хочу увидеть там за серой бездной чистый горизонт. Oh,
посмотри на небо. Видишь, оно плачет, плачет без тебя, без тебя.
Der Exodus schwoll zügig an. Von den hunderttausenden Russen, die Repressionen zu befürchten hatten oder die in einem Russland, dessen Gesetze sich täglich verschärften, dessen Handeln mit jedem Tag endgültiger und dessen Freiheiten zusehends beschnitten wurden, wollten viele nicht mehr leben. Exilgemeinden bildeten sich, in Istanbul und Jerewan, im usbekischen Taschkent oder in Berlin, welches sich zu einem Sammelbecken für Exilrussen mauserte. Davon las man in den Zeitungen, doch auch ich spürte den Exodus. Einer nach dem anderen machten sich die Europäer im Wohnheim aus dem Staub. Die Franzosen wurden von ihrer Botschaft abkommandiert, fahren Sie besser gestern als heute. Die Situation sei brandgefährlich und könne jederzeit eskalieren. Die lebenslustigen Franzosen waren auf einmal bitterernst und nervös, saßen in der Kantine und erzählten mir, sie hätten nach diesem Anruf direkt die Flugtickets gebucht. Sechs Italiener, die Mitte Februar aus Bergamo angereist waren, fuhren nach 1,5 Wochen schon wieder nach Hause. In Kemerova hörte ich mich unter meinen deutschen Bekannten um. Mara, die fürs Goethe-Institut arbeitete, war angewiesen worden, zügig nach Deutschland auszureisen. Aus dem Arbeitsvertrag werde man sie nicht entlassen, aber sie habe ihre Arbeit im Homeoffice außerhalb Russlands fortzusetzen. Dies geschehe zu ihrem eigenen Schutz. Florian, mein Nachfolger, der als Erasmus-Student aus Greifswald entsandt worden war und erst Mitte Februar angekommen war, entschied sich schweren Herzens, die Stadt ebenfalls zu verlassen. Ihm missfiel die Stimmung in Kemerova, die Funktionäre überboten sich mit patriotischen Aufmärschen. Es gab Sonderstunden, in denen den Studenten der ukrainische Faschismus nähergebracht werden sollte. Man organisierte Tänze und Massenversammlungen, Russlandfahnen schwenkende Studenten, die sich in Z-Form auf dem Sowjetplatz aufzustellen hatten und Ruhm Russland brüllten. Des Abends klopfte es an Florians Wohnheimtür. Man wolle auf der Fassade des 10-stöckigen Plattenbaus ein großes Z zeigen, um die Solidarität der Universität mit den russischen Befreiern in der Ukraine zu bekunden. Er solle bitte ab 20 Uhr sein Licht einschalten, in bestimmten Zimmern solle das Licht eingeschaltet bleiben, um auf der Fassade ein Z abzubilden. Das alles geschah dank des Gouverneurs in der Oblast Kemerova, dem man extreme Putin-Treue nachsagte. Die Studenten, die an den Aufmärschen teilnahmen, waren dazu mehr oder weniger gezwungen worden. Es waren Studenten, die auf Staatskosten studierten und ein Stipendium bezogen. Weigerten sie sich teilzunehmen, dann drohte ihnen die Exmatrikulation. Das hieß für männliche Studenten, dass sie nicht nur ihren Studienplatz verloren, sondern man sie im Zweifel sofort in die Armee einziehen würde. Anja, die Russlanddeutsche, mit der ich mich während meines einmonatigen Russlandaufenthaltes ganz passabel verstanden hatte, berichtete mir zerknirscht von ihrem Teilzeitjob bei der städtischen Presse, wo man sie anwies, patriotische Losungen und Durchhalteparolen zu posten. Für den Frieden, für Russland, für den Präsidenten. Haltet durch, Männer, ihr seid Helden. Als strikte Gegnerin jener russischen Aggression war sie in einer Zwickmühle. Einerseits wollte sie diese Botschaft nicht veröffentlichen, andererseits würde sie im Falle einer Weigerung unmittelbar ihren Job verlieren. Und an ihrem Gehalt hing eine Kredittilgung und eine Hypothek. Mara und Florian hatten sich, wie auch ich dereinst bei meiner Ausreise aus Kemerova, für den Landweg entschieden. Sie befanden das als deutlich bequemer als eine 40-stündige Odyssee durch Tschetschenien, Armenien und Dubai. Ich schlug ihnen vor, in Jekaterinburg Stopp zu machen und ihnen die Stadt zu zeigen. Mir kam dann die spontane Idee, sie noch nach St. Petersburg zu begleiten, dort mit den beiden die Stadt zu entdecken, ein paar Bekannte zu besuchen und eine allerletzte Reise zu unternehmen, bevor am 15. März das nächste Semester begann. Außerdem, noch, funktionierte meine Visakarte, aber jede Sekunde konnte sie abgeschaltet werden. Dann würde ich von meinem deutschen Konto abgeschnitten sein. Es würde dann schwer werden mit dem Geld, denn auch Finanztransferdienstleister wie Western Union fielen unter die Sanktionen. Am 9. März buchte ich das Zugticket nach St. Petersburg und einen Rückflug nach Jekaterinburg ein paar Tage später. Es hatte Glück, am 10. März um Mitternacht verließen Visa und Mastercard die russische Föderation. Fortan gaben die Kartenpads im Supermarkt oder in der Kantine wenn ich meine DKB-Karte an den Leser hielt, nur noch den gleichen grellen Pfeifton von sich. Karte ungültig. Natürlich hatte ich ein wenig vorgesorgt und 30.000 Rubel abgehoben, ein Notgroschen. Nach Vorkriegskurs, wo 1 Euro noch rund 85 Rubel gekostet hatte, waren das immerhin 350 Euro. Doch ich scheute mich, mehr Geld abzuheben, denn der Rubelkurs sackte immer weiter ab. Mittlerweile kostete 1 Euro fast 150 Rubel, mein Notgroschen war nur noch 200 Euro wert. Wer wusste schon, wie das weitergehen würde? Leicht kostete 1 Euro in der nächsten Woche ja 1000 Rubel und ich müsste hilflos mit ansehen, wie sich die vielen Rubelscheine in wertloses Bonbonpapier verwandelten.
Я вважав, пишу ти, білий день без дощу, але сльози на твоєму обличчі. І сказав би тобі, не моя, не моя. Тільки ти не пускаєш мене. Я вважав, що ти тиха ніч без зірок, але сяють твої ясні очі, і сказав би тобі, ти лиш сон, тільки сон, але ж ти не пускаєш мене.
Mara und Florian kamen zu unchristlicher Zeit in Jekaterinburg an. Gegen 3 Uhr in der Frühe. Sie stiegen im Bahnhofshostel ab und ich traf die beiden am nächsten Morgen um 10. Wir liefen eine ausladende Tour quer durch die Stadt, zum riesigen, eisbedeckten Schardaschsee, durch die prächtige Innenstadt, die eisüberfrorenen Boulevards entlang. Von Osten her wehte ein schneidender Wind und die Temperaturen waren unter minus 20 Grad gefallen. Immer wieder mussten wir in kleinen Cafés Schutz suchen, bestellten 3 Tassen Milchkaffee und warteten darauf, dass das Gefühl in die tauben, rotgefrorenen Hände zurückkehrte. Nichts war zu spüren vom Krieg. Das Leben ging seinen gewohnten Gang. Die Russin mit den langen blondierten Haaren, die uns im Café bediente, rührte braunen Rohrzucker in den weißlichen Milchschaum, reichte uns die Tassen und schenkte uns ein breites Lächeln, zu breit gar. Ein Lächeln von der Art, wie es einem als Ausländer immer mal wieder zuteil wird. Wohlwollend und fast herablassend, strahlende Anerkennung dafür, wie hübsch wir auf Russisch unseren Kaffee bestellt hatten. Draußen fing es wieder an zu schneien, vorbeihuschende Gestalten verschwanden zwischen den wirbelnden Flocken, die sich im Pelz der Passanten absetzten. Am abendlichen Bahnhof betraten wir eine nahegelegene Spelunke, in der Hoffnung, noch etwas zum Abendbrot zu finden. Ein zentralasiatischer Wachmann mit Goldzähnen hielt uns die Tür auf, während er gleichzeitig 2 Besoffene vom Betreten des Lokals abhalten wollte. Von Jekaterinburg nach St. Petersburg ist man etwa 35 Stunden unterwegs. Der Zug war gerammelt voll, Kinder keiften, faltige Großmütterchen hielten ihre Enkel grunzend zur Ruhe an. Alleinreisende mittleren Alters lümmelten auf hastig bezogenen Pritschen herum, nur mit Jogginghose und fleckigem Unterhemd bekleidet. Und eine Schaffnerin teilte Bettwäsche für die neu Zugestiegenen aus. Wir nagten an den Hähnchenkeulen, die man uns auf gebratenem Reis in der Spelunke verkauft hatte, und schliefen alsbald. Wir erwachten kurz vor Kirow. Die Landschaft wirkte fahl und ausgezehrt. Weiße Birkenstämme auf weißen Feldern jungfräulicher Schnee, hier und da von den Pfotenabdrücken streunender Waldtiere durchsetzt, die keinen Winterschlaf hielten. Manchmal sah man die Köpfchen einiger Rehe zwischen den Birken hervorlugen, gebannt auf den vorbeidonnernden Zug starrend. Mara, Florian und ich spielten Skat. Mara kannte die Regeln nicht. Doch wir hatten ausreichend Zeit, ihr noch die kleinste Kapriole zu erklären. Das Reizen saß irgendwann. Es hatte schon 2-0 Spiele und sogar einen Grang gegeben. Mara kannte auch schon die rudimentären Grundregeln. Lange Farbe, kurzer Weg. Trumpf ist die Seele vom Geschäft. Der geht über die Dörfer. Kommst mit der blanken 10 hinaus, so geht das meistens böse aus. Hinten kackt die Ente. König zu dritt macht immer sein Ritt, aus jedem Dorf ein Köter, beim Grang die Asse, sonst lieber Lasse und so weiter und so fort. Die Studentin gegenüber schielte stets über den Rand ihres Tablet-Bildschirms und folgte interessiert dem Spiel. Ebenso wie ein herzlicher Bärtiger von der Nachbarpritsche. Immer wieder sagte er, er erkenne da keinerlei Logik, und nach 3 Stunden meinte er, so ein kompliziertes Spiel habe er noch nie gesehen. Er kratzte sich am stoppeligen Kinn. Vielleicht spielen wir lieber Dudak, es geht auch zu mehreren. Wäre ich auch für, sagte die Studentin gegenüber, und so spielten wir Dudak, das klassischste aller russischen Kartenspiele und wesentlich simpler als Skat. Der Mann war mit Feuereifer dabei und feixte über jede Karte jeden fetten Stich, den er uns rausluchste. Sein vergnügtes Kichern lockte ein kleines Mädchen an, die an unseren Tisch kam und mit schüchternem Stimmchen guten Tag wünschte und ob sie uns vielleicht zusehen dürfe. Zusehen darfst nicht, meine Kleine, nur mitspielen, bist doch schon eine Große, kennst sicher die Regeln, lud der Mann sie herzlich ein und hielt ihr 6 fleckige Karten hin, ein uraltes Deck von Florian von Obi mit entsprechender Bedruckung auf der Rückseite. Das kleine Mädchen errötete, nahm die Karten und lachte verschämt. Dann kletterte sie neben Mara auf die Pritsche und stieg ein ins Spiel. Und während draußen das immer gleiche Zebramuster aus gemaserten, knorrigen Birkenstämmen und schneebedeckter Felder vorbeizog, spielten und spielten wir. Die kleine Daria verlor von Runde zu Runde ihre Scheu vor uns und nach einigen Stunden quietschte sie bei jedem Stich vergnügt auf und brach in spöttisches Gelächter aus, wenn sie mal eine Runde gewann. Enike benike jeli varenike, enike benike bumm. Das war ihr Auszählreim, mit dem sie stets bestimmte, wer die Karten geben sollte. Und sie hatte den Dreh raus, dass ihr kleiner Zeigefinger immer bei Florian endete, der in gespieltem Ärger die Karten entgegennahm und austeilte, während sie kicherte und vergnügt auf ihrem Platz herumrutschte. Manchmal kitzelte sie Mara, piekste ihr in die Seite oder turnte an der oberen Liege herum, bis Mara ihr für die Kunststückchen applaudierte. Es war schon Abend, kein Mensch wusste, wie viele Stunden wir schon spielten. Immer wieder lugte Daria verstohlenen Maras oder meine Karten. »Bist du etwa eine kleine Spionin?« fragten wir streng und sie kicherte vergnügt. Die Mutter des Mädchens tauchte irgendwann auf, meinte nur, es sei Schlafenszeit, was bei der Tochter für Protest sorgte. Doch nur 10 Minuten später rief die Schaffnerin »Ad boy!« Lichtschluss in den Wagen, es klackte und das Deckenlicht ging aus. Das nahm uns die Entscheidung ab. Grummelnd ging das Mädchen zu ihrer Mutter. Die anderen gingen schlafen und so begann die 2. Nacht. St. Petersburg ist das Tor zu Europa. Die Stadt vereint alle Prächtigkeiten europäischer Großstädte. Die Stadt ist ein Meer aus Palästen, überbordend verzierten Kirchen, pompösen Prachtstraßen und reich geschmückten Fassaden feiner Wohnhäuser. Sie sind übersät mit Statuen, Marmor und fein ziselierten Balkongeländern. Die Stadt verteilt sich über mehrere Flussinseln, von der Neva umspült, und im Winter friert die Neva zu. Im Sommer kursieren Schiffe um die Insel, nachts klappen die Flussbrücken auf, um Frachtschiffen Platz zu machen. Trotz des bereits milden Wetters war der Fluss noch zugefroren, Wind und Strömung hatten die Eisdecke zu einem bizarr gezackten, scharfkantigen Labyrinth verformt. Moskau und Petersburg, die beiden größten Städte des Landes, lagen im ständigen Clinch. Laut den Petersburgern galt die Moskauer Weltoffenheit als aufgesetzte Fassade. In Moskau sei man eitel und reich oder eben auch nicht. Aber auf jeden Fall tue man so. In Moskau gab es keinen Zusammenhalt und kein Miteinander mehr. Da starben die Obdachlosen auf den Straßen, weil niemand anhielt und nach ihnen sah. Da pendelten die Leute stundenlang aus ihren hässlichen Vorortsschlafstätten, wo sie sich für ein lächerlich winziges Apartment im 17. Stock einer alten Sowjetplatte auf 35 Jahre verschuldet hatten, ins Zentrum der Stadt für irgendeine austauschbare Tätigkeit und erzählten ihren Verwandten und Freunden, verblieben daheim in der Provinz, dass sie nun mit Fug und Recht von sich behaupten könnten, echte Moskauer zu sein. St. Petersburg hingegen sei das wahre Zentrum russischen Freigeistes. Die zusehends freiheitsraubenden Allmachtsfantasien des Kremls würden hier allenfalls geduldet, aber zugleich auch verweht und zerstreut vom europäischen Geiste, der hier zu spüren sei. Feminismus, blühende Künstlerszenen, Schwulenlandschaft, Start-ups und das alles in diesen prächtigen Straßen unter einem chronisch verregneten Himmel, so weit im Norden schon, dass man im Sommer von den magischen weißen Nächten sprach, wenn es nie ganz dunkel wurde und die Sonne nur für wenige Stunden hinter dem Horizont verschwand. »Ich weine nicht«, sagte man dort stolz. Ich habe nur etwas Peter ins Auge bekommen. Peter, das war die kosende Kurzform von St. Petersburg. Tatsächlich waren die meisten Touristen hier Chinesen. In der russlandnahen Nation, die jetzt noch näher an Putin herangerückt war, hatte man St. Petersburg als Reisedestination lieben gelernt. Vor allem kamen zahlreiche junge und frisch verheiratete Pärchen aus China, die nach ein paar Tagen Stadtbesichtigung weiter in den hohen Norden flogen, nach Murmansk. Die Menschen dort machten ein Heidengeld mit den chinesischen Gästen, die es in den Norden zog, um die Nordlichter zu sehen. Dahinter steckt ein einfacher chinesischer Aberglaube. Die Chinesen glauben, dass ein Kind, dessen Zeugung sich unter strahlenden Nordlichtern vollzieht, sehr reich, erfolgreich, selbstbewusst, intelligent und im besten Falle sogar männlich wird. Findige russische Kaufleute vermieten daher kleine Häuschen rund um Murmansk mit einem großen, hübschen Schlafzimmer darin an zahlungsstarke Chinesen, die für tausende Dollar so ein Hütchen mieten, um dort unter allen Umständen schwanger zu werden.
Летим, плывем к южной тишине, к морской волне. Бронзовый загар, цветов пожар, счастье, нежный звук нам подарит юг. Встретит нас с тобой ночной прибой, и забудем мы про печаль зимы. В небе я зажгу звезду твою, там на берегу я скажу люблю.
Wir spazierten durch die Prachtstadt. Schon bald hatte man sich daran gewöhnt, dass hinter jeder Ecke ein Palast, eine Kirche mit 5 Goldkuppeln, eine würdevolle Reiterstatue oder ein reich verziertes Theater auftauchten. Vor allem Mara, die wirklich sehr gerne in Kemerowo gelebt hatte, war die Schwermut anzumerken, bald Russland verlassen zu müssen. Wir stromerten an der zugefrorenen Newa entlang, beobachteten das dichte Treiben stolzer Stadtmenschen in feinem Zwirn. Florian rauchte gedankenverloren und im Stillen neidete ich ihm den Genuss. Ich hatte mich nach den ausufernden Abenden in Thorstens Apartment entschieden, mit in die Fastenzeit einzusteigen und bis Ostern dem Alkohol und dem Rauchen zu entsagen. Letzterem womöglich sogar länger als Ostern. Es war leichter als erwartet, trotzdem überkam ich von Zeit zu Zeit die Schmacht auf ein Kippchen. Es hatte ein paar Bekannte in St. Petersburg, alles Zugezogene. Die Stadt war voll mit ihnen, aus ganz Russland zogen die Leute nach Petersburg. Europa war hier in jeder Hinsicht sehr nah. Für Studenten, Künstler, Andersdenkende, Andersartige war die Stadt ein Paradies. Wir zogen am Abend mit der kleinen Schwester von Chilola, einer usbekischen Freundin von mir aus Jekaterinburg, mitsamt deren Wohnheim-Mitbewohnerin durch die Jazzclubs der Stadt. Man nimmt uns in Sippenhaft, meinte Lisa zu mir, die Mitbewohnerin von Chilolas Schwester. Jeder, so heißt es, trüge eine Mitschuld an den Geschehnissen in der Ukraine. An unser aller Hände klebe Blut. Ich finde das ungerecht. Die Regierung war noch nie so abstrakt, so weit weg von den Menschen. Eine Freundin von mir ist spazieren gegangen, wurde festgenommen, man hat ihre Chatverläufe im Handy nach Regierungskritik durchsucht. Ein anderer Kumpel von mir ist durchs Stadtzentrum gelaufen, zu einem Friseurtermin. Daneben war zufällig gerade ein Antikriegsprotest. Sie haben ihn verhaftet, obwohl er gar nicht mitmachte. Sie haben ihn 2 Tage lang festgehalten und ihn letztendlich eine Geldstrafe von 250 Euro wegen des Nichttragens einer Corona-Schutzmaske in der Öffentlichkeit aufgebrummt. Ja, klar, in der Ü40-Generation gibt es eine ganze Menge Leute, die den Krieg gutheißen. Die sind noch in der UdSSR aufgewachsen, die sind ganz anders sozialisiert. Viele von ihnen haben so viel Unsicherheit, Umbruch, Neuanfang und Chaos erlebt. Diese Generation sitzt im Moment noch an der Macht. Das wird nicht immer so sein. Wir jungen Leute wachsen nach und wir haben eine andere, modernere Sicht auf die Dinge. Und trotzdem wird man uns am Ende die Schuld geben. Und selbst die Leute aus dem Westen, die vielleicht anerkennen, dass von uns sehr viele gegen den Krieg und die Gewalt waren, werden uns fragen, warum wir nicht mehr unternommen haben, um den Krieg zu verhindern. Warum wir nicht auf die Straßen gestürmt sind. Warum wir Putin nicht gestoppt, entmachtet, vom Thron gestoßen haben. Ha, Wenn's nur so einfach wäre. Jemand, der in einer europäischen Demokratie lebt, kann doch gar nicht nachvollziehen, in was für einer misslichen Lage hier viele von uns stecken. Und dass hier Politik eine ganz andere Geschichte ist als dort. Ich schnippte an meinem alkoholfreien Cocktail und vermisste ein wenig das Ausbleiben der feinen Wahrnehmungsveränderung, die man nach ein, zwei Gläschen Bier zu spüren beginnt. Wie abstrakt das alles schien. Der Bassist zupfte fast zärtlich an seinen Stahlseiten und der Schlagzeuger strich sanft über die Trommelmembranen. Beide Musiker trugen schmale schwarze Sonnenbrillen, trotz des gedämpften Lichts im Inneren.
Я не знаю, как ты раньше жил, как меня не знал и не любил. Появилась я средь бела дня, поселилась в сердце у тебя. Будь со мною строгим, будь со мною нежным, будь моей тревогой и моей надеждой. Мне с тобою рядом ничего не надо. Тепло. Нет на небе звезд, а мне светло. От пожатия наших верных рук.
Die arme Schwester von Hilola und ihre Mitbewohnerin Lisa mussten schon wieder los. Sie wohnten im abgelegensten Wohnheim der Stadt, in Petergof, über 2 Stunden mit den öffentlichen Verkehrsmitteln entfernt. Florian und ich planten, die beiden am nächsten Tag zu besuchen und mit Fahrrädern zu ihnen hinzuradeln, entlang des finnischen Meerbusens, diesem Ostseearm, der bis an Petersburg heranreichte. Nachdem wir Räder aufgetrieben hatten, wühlten wir uns durch den dichten Verkehr. In einer russischen Großstadt Fahrrad zu fahren, war alles andere als einfach. 3-mal streifte mein Lenker den Arm eines Passanten, die mich daraufhin wütend ankläfften. Lieferantenfahrzeuge tauchten wie von Zauberhand vor uns auf. E-Scooter sausten geräuschlos in Haaresbreite an uns vorbei. Und wir beobachteten, wie die Stadt allmählich gröber, normaler wurde, bröckelnder Putz und Schlaglöcher nahmen zu, während die Prachtbautendichte abnahm. Die ersten Gewerbegebiete und Fabrikschlote sich zwischen die prächtigen Fassaden mogelten. Immer weniger Farbe, dafür mehr Staub und Schlamm am Straßenrand. Und schließlich tauchten beängstigende Plattenbauten am Stadtrand auf. Chilaveniki nannte man diese zichgeschossigen Neubauten, in denen zehntausende Menschen lebten. Eine Wortschöpfung aus Chilavik, Mensch, und Muravenik, Ameisenhügel. Die groben, ungestrichenen, aschgrauen Betonplatten waren in staubgrauen Putz eingefasst, Seitenfassaden mit verschmutzten Werbetafeln behängt. Hier ging für viele Zugezogene wahrscheinlich der Traum vom schönen St. Petersburg in Erfüllung. Wir ließen die Plattenbauten hinter uns und gelangten bis an die Ostsee. Diese war in Ufernähe zugefroren und von Spaziergängern bevölkert. Also fuhren wir kurzerhand mit unseren Fahrrädern auf die Eisdecke und gurkten lachend auf der Ostsee herum, zwischen fangenspielenden Kindern, Eisfischern und sonnenbebrillten Spaziergängern, die Selfies knipsten und diese ins mittlerweile illegale und dadurch umso beliebtere Instagram hochluden. Wir schafften es nicht nach Petergof. Zu mühsam das Vorankommen mit dem Fahrrad in den endlosen Vororten. Mal schickte uns der Navi durch verwahrloste Parks, die Wege voller Schlamm und Schnee. Mal an einer 8-spurigen Autobahn entlang, wo uns nichts Besseres einfiel, als auf den Straßenbahnschienen weiterzufahren, die in der Mitte der Autobahn verliefen. Das war besser, als uns von schlammverkrusteten kasachischen LKWs überholen zu lassen. Zwischen den Trambahnschienen waren Betonplatten verlegt, auf denen sich ganz passabel fahren ließ. Nur kamen uns eben ständig Trams entgegen, wir mussten hastig abspringen und uns samt Fahrrad an die abgrenzende Einfassung links der Gleise pressen, während die Tram dicht an uns vorbeirauschte. Wir passierten Gated Communities, edelste Villenviertel, Kleingartenkolonien mit erlesensten 5-stöckigen Dutches. Dann begann urplötzlich ein Wald, durchzogen einzig von einem mit verharschtem und spiegelglattem Schnee bedeckten Weg. Wir gaben auf, ließen die Räder liegen und spazierten durch den Wald Richtung Ostseeküste, die nur einen schmalen Waldstreifen entfernt lag. Wir traten aufs Eis, durch die silbrig schimmernde Schneedecke wuchsen mannshohe goldgelbe Farnbüsche. Wir schoben uns hindurch, der Schnee knirschte zwischen dem prächtigen Bewuchs, während wir uns auf die Ostsee wagten. In verschwommener Ferne ragten die spiegelnden Glastürme von Petersburg City auf, wo der höchste Wolkenkratzer Europas mit bald 500 Metern steht. Am Abend brachen Florian und Mara auf zum Busbahnhof. Ihnen stand eine Nachtfahrt nach Tallinn bevor. Sie schickten mir Fotos von der Grenze, völlig überlaufen, tausende junge Menschen aus Petersburg, sie alle dabei, das Land zu verlassen. Ein Exodus, zu dessen Teil Mara und Florian wurden. Ausländer, gebildete Schichten, junge Städter, Journalisten, Denker. Es war ein Jammer, was da alles aus Russland abzufließen im Begriff war. Auch auf ihrem weiten Weg erlebten die beiden die Konsequenzen des Ukraine-Kriegs. Spätestens in Warschau, wo sie nach einer 21-stündigen Flixbusfahrt quer durchs Baltikum in den Warschauer Express nach Berlin stiegen, wo es so voll war wie in einer U-Bahn zur Stoßzeit. Abertausende Ukrainer auf dem Weg nach Deutschland. In Frankfurt-Oder Ausnahmezustand. Verzweifelte Bundespolizisten, deren Sprache kein Mensch verstand, versuchten Ordnung in die Menschenmassen zu bringen. Ich blieb in Russland. Die letzten Deutschen, die ich hier gekannt hatte, waren verschwunden. Was blieb, war ein schäles, beklommenes, mulmiges Gefühl. Ich streunte die nächsten Tage durch Petersburg, traf am Abend noch eine Freundin aus Kemerovo, die dort internationale Beziehung studiert hatte und mittlerweile in Petersburg gelandet war. Aljona sagte trocken, es sei eine ganz miese Zeit für internationale Beziehungen. Aber auch egal, denn sie hatte einen Job als Kellnerin in einem kleinen Hotelrestaurant gefunden, wo sie vorzüglich bezahlt wurde und auch nur 2 Schichten die Woche hatte. Wir kehrten dort ein, ließen uns in schwere Ledersessel vor prasselndem Kaminfeuer plumpsen. Sie trank Glühwein, ich Quass. Ich find's beeindruckend, dass du in Russland bleibst, trotz dieses Exodus, meinte sie und schlürfte den Glühwein durch den stählernen Strohhalm an einem Stück Nelke vorbei. Ich glaube tatsächlich, dass es die richtige Entscheidung ist, meinte ich. Gerade dann, wenn alle gehen, muss man sich fragen, ob es sich wirklich lohnt, mit der Masse mitzuschwimmen oder erst einmal abzuwarten. Keine Ahnung, ob das stimmt. Aber ich will es doch zumindest herausfinden. Es ist so schade, fuhr sie fort, wie hier jetzt wieder so eine Art eiserner Vorhang entsteht. Und das in St. Petersburg, wo Europa so unglaublich nah ist. In Kemerovo ist es ja nochmal was anderes, das ist ja so viele tausend Kilometer entfernt, aber hier ein Unheil. Wir schwiegen eine Weile und blickten nachdenklich in das Kaminfeuer. Ein Kollege von Aljona grüßte sie freundlich und legte 2 Schalte nach. Wir plauderten noch eine Weile über Russland, über Kemerovo, über das Leben und unsere Zukunft. Dann machte ich mich auf den Weg zum Flughafen. Um 23 Uhr ging mein Flieger zurück nach Jekaterinburg.
Так напевает ветер мелодии без слов. Давай подбросим в пламя еще немного дров. Из наших окон виден такой прекрасный сад. Там видно солнце в небе и облака летят. Я пью свой джин. Я все еще жив. Я пью свой джин. Я еще жив. Любой художник часто себя ест поедом. Какой-то мальчик снова бежит за поездом. Он все мечтает поезд схватить за поручни, заставить солнце в полдень скатиться к полночи. Я пью свой джин. Я все еще жив. Я
hätte ich ahnen sollen, dass alles so furchtbar schief laufen würde. Am Check-in-Schalter von Avia Pabieda, von Sieg Airlines, gab es ein Problem mit meiner Buchung. Also ich verstehe das nicht, meinte die Frau hinter der Plexiglasscheibe. Sie haben 3 Vornamen, aber dafür keinen Vatersnamen. Ich erklärte ihr, dass es in Deutschland so etwas wie den Vatersnamen, den in Russland ja jeder zwischen Vor- und Nachnamen trägt, nicht gibt. In Deutschland gab es nur Vor- und Nachname. Aber warum 3 Vornamen, fragte mich die Frau. Ich zuckte mit den Achseln. Das müssen Sie meine Eltern fragen, warum ich Julius Ulrich Herfried heiße. Und nicht nur Julius. Aber Sie haben Ihre 3 Vornamen ja zusammengeschrieben in der Buchung, ohne Leerzeichen. Als ob es ein Name wäre. Ich antwortete ihr etwas ärgerlich, dass die Buchungswebseite mir angezeigt hatte, Leerzeichen seien im Namensfeld nicht erlaubt. Wie unglücklich, meinte die Schalterfrau und zeigte dann ungerührt auf einen Schalter etwas abseits. Dort ist die Kasse für Strafzahlung. Sie werden Ihre Buchung kostenpflichtig ändern müssen. Ärgerlich ging ich zur Strafkasse, wo es geradezu toll zuging. Hier waren nur Leute wie ich, die wegen irgendwelcher Winkeladvokatereien Strafzahlungen aufgedrückt bekommen hatten. Ein dicker Mann vor mir brüllte: 140 Euro wollen Sie? Weil mein Koffer 400 Gramm zu schwer ist? Warum nehmen Sie nicht 1400 Euro? Oder gleich alles Geld, was ich habe? Drecksverein. Und wutschnaubend hielt er seine Kreditkarte an das Terminal. Die arme Schalterfrau schien den lieben langen Tag angebrüllt zu werden, wurde immer kleiner, beteuerte nur immer wieder, das sei Vorschrift, sie mache doch nur ihren Job. Als ich vortrat und ihr das Problem erläuterte, wusste sie auch nicht weiter. Kann ja nicht sein, dass Sie dafür Strafe zahlen müssen, meinte sie kopfschüttelnd und klickte ziellos umher, dann immer schneller und hektischer, dann fast schon panisch. Schließlich guckte sie mich sehr müde an und sagte, ihr dreifacher Vorname war zu viel für das System, die Scheißkiste hat sich aufgehängt. Ich kann Ihre Daten nicht ändern und ein Ticket können Sie so auch nicht kriegen. Wie sich zeigen sollte, hatte sich das Buchungssystem von Sieg Airlines für den Flug Petersburg-Jekaterinburg nachhaltig verabschiedet. Es folgten Telefonate, die Ratschläge des Technikers, nichts wollte helfen. Und ich merkte dann, dass das nicht nur mich betraf, sondern alle Flugpassagiere, die in eben jenem Flugzeug auch nach Jekaterinburg gewollt hatten. Das System hat sich aufgehängt, wir können Sie nicht einchecken und Ihnen die Flugtickets nicht ausstellen, erklärte man den Leuten am Schalter. Gottlob war ich schon relativ spät dran gewesen. Ein Großteil der Passagiere hatte seine Tickets bereits erhalten. Aber etwa 15 Leute, die nach mir gekommen waren, konnten nicht mehr eingecheckt werden. Alles dank meines dreifachen Vornamens, dem dafür kein Vatersname folgte. Die Leute waren stinksauer. Ich sagte keiner Menschenseele, was die Ursache war und besah mir erschrocken schmunzelnd das Schauspiel. 2 Männer brüllten, sie müssten weiter nach Wladiwostok. Sie könnten jetzt hier unmöglich ihren Flug verpassen. Eine Frau beleidigte einen pickligen jungen Angestellten am Gepäckband, der immer verzweifelter versuchte, die aufgebrachten Passagiere zu beschwichtigen und sinnlos am nutzlos gewordenen PC herumklickte. »Holen Sie einen, der sich auskennt. Los! Jetzt sofort!« schrie die Frau und ich sah ungläubig zu, wie der Mann die Nerven verlor und wegrannte, mit seinen Lederschuhen über den gefliesten Boden rutschte, Hilfe holen oder auch nicht nur schnell weg. Man organisierte uns schließlich Ersatztickets für eine Maschine, die um 4 Uhr nachts Richtung Jekaterinburg abhob. Die Fluglinie war eine andere, das Buchungssystem von Sieg Airlines hatte man anscheinend immer noch nicht in den Griff bekommen.